ist sehr, sehr positiv, trotz allem, trotz der schwierigen für ihn persönlichen Situation. Aber er unterstützt, glaube ich, unglaublich gut den Salvi, den Renato und das Team sehr präsent, auch wenn er jetzt nicht jeden Tag mit dem Team auf dem Platz ist.
Das sagt der FCB-Trainer Stefan Lichtsteiner über Jonas Omlin, der immer noch angeschlagen ist und immer noch nicht schuten kann. Aber er steht auf dem Trainingsplatz, macht individuelle Einheiten und macht einen guten Fortschritt, sagt der Trainer. Das heisst aber, der Ersatzgoalie ist wieder gefordert. Was macht eigentlich die Rolle von einer Nummer 2 aus? Was muss der mitbringen? Ein Thema in dieser Folge. Wir rücken einmal durch Mirko Salvi in den Vordergrund, wo sonst ja eher im Hintergrund agiert. Dazu fragen wir uns, ob wieder Transferversprechen gebrochen werden. Und dann geht es heute bei uns auch noch ums Walking Football. Noch nie davon gehört? Eine neue Spielform, im Prinzip Fußball, ohne dass man darf säckeln und dreigrätschen.
Walking Football hat nebst dem sportlichen Effekt, sage ich mal, wo an zweiter oder an dritter Stelle kommt, eigentlich einen grossen gesellschaftlichen Wert.
Das sagt der René Hirschi vom Fußballverband Nordwestschweiz, der das Walking Football in unserer Region seit Anfang an begleitet und fördert. Das Interview mit ihm gibt es dann im zweiten Teil von dieser Folge. Freut uns sehr, sind wir diesmal wieder mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Ja, Kevin, du bist sozusagen im Schlusssport. Du bist ja in diesem Sommer zum Gastronom mutiert, sozusagen, mit der Spritzbar am Rheinsprung hier in der Basler Innenstadt. Das geht noch bis Ende Monat. Was nimmst du für Erfahrungen mit aus dieser Zeit?
Also noch bis am Samstag und ich bin schon froh darum. Es ist eine mega tolle Erfahrung gewesen. Was nehme ich mit? Dass es anstrengend ist, dass du sehr viel Zeit investierst. Wir sind ja wirklich jeden Morgen, also wir haben Mittwoch bis Sonntag offen gehabt. Wir sind am Morgen um 5 Uhr aufgestanden, sind von Ketchup backen. Dann musst du schauen, dass du bis um 11 Uhr wieder draußen bist mit dem Auto wegen der Anlieferzeiten. Und dann, hast halt offen bis um 8 Uhr oder bis um 10 Uhr. Das ist sehr, sehr anstrengend gewesen. Hat aber sehr viel Spass gemacht. Ich glaube, es hängt auch davon ab, dass es halt so wie eine Schubladenidee ist, wie ich eigentlich sage. Aber du merkst schon die Doppelbelastung jetzt zum Schluss, gerade nach der Ferien, wo die anderen Kunden zurückgekommen sind, ist dann schon sehr gross geworden.
Du hast aber viele positive Erlebnisse gemacht. Hast schon erzählt, wie gut bist du eigentlich als eigener Kunde gewesen? Also ich in einer Bar könnte mir nur schwer vorstellen.
Also ich habe mir das sehr schwer vorgenommen, dass ich aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie vor allem so der alkoholischen Flasche lang. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr streng gewesen mit mir selber, wenn dann Glück, dass ich genug Wasser trinke. Aber eben, was ich noch wollte sagen, Stefan, du bist mir ja das ein oder andere Mal besuchen, auch ein bisschen zwungenermassen, weil wir dort noch Absprachen haben müssen halt und ich schlecht weggekommen bin. Und so halt die ganze Erfahrung, eben gerade so mit dieser Mehrfachbelastung, wäre nicht gegangen ohne Menschen, die einem den Rücken frei halten. Darum habe ich dann natürlich auch etwas Kleines mitgebracht, weil ich weiss,
so eine Überraschung.
Wie mühsam das schon ist mit mir. Und dann noch das. Und du bist wirklich so ein geiler Kollege in dieser Zeit, der immer für mich da war. Und wenn du gekommen bist, hast du nur eine Spritz genommen gehabt. Wir haben aber auch noch tolle Wein von Simmendinger, eine regionale Winzerfamilie. Und dann denke ich, nehme dir eine Flasche Rote mit.
Das ist grossartig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Eine tolle Überraschung. Und ich hoffe, ich kann den gute Tropfen gleich aufmachen zu einem tollen Anlass. Im Idealfall ja eigentlich mit dir. Ich bin dir noch ein Mittagessen schuldig, aber ich glaube, das würden wir dann eher den Rotwein auf einen anderen Anlass schieben.
Ja, ich glaube auch. Aber wobei, du hast ja allemal schon auch etwas zum Feiern. Also, wenn wir so mein Teil jetzt abschliessen, bei euch hat die Saison angefangen beim FC Bubendorf. Du hast die Woche gegen die Ex-Verein gespielt und gewonnen. Also, du hast nicht selber gespielt, aber bist an der Seitenlinie gestanden. Außer du hast dich eingewechselt und ich weiss es nicht.
Bitteschön. Nein, die Zweitliga-Saison hat angefangen, das ist so. Und wir haben mit Bubendorf gegen Muttens gespielt und können gewinnen. Es war aber so ein Match gewesen, wo du wieder, viel hast du müssen mitleiden, mitzittern. Also, wir sind 2-0 vorne gewesen. Chance zum 3-0, dann plötzlich 2-2. 2-3 hinten und am Schluss 5-3 und Goal in den letzten 10 Minuten. Die Spieler haben es spannend gemacht. Wir haben nicht komplett überzeugt, aber schlussendlich, das sind so die schönsten Siege. Der Spieler hat es mir dann auch gesagt, in der Garderobe gesagt, also ich hätte nicht mehr 5 Minuten länger können segeln, aber jetzt hier sitzen, zusammen Vierer anstoßen. Das sind die schönsten Siege dann.
Wir haben es ja eben auch schon ausdiskutiert, 1-0 oder eben lieber doch irgendwie 5-3. Du bist ja dann nachher schon eher bei den vielen Goals gewesen. Das heisst, diese Woche wird die Verteidigung verschont. Also die müssen nicht extra Schichten schieben.
So wie wir Goal bekommen in den ersten beiden Spielen, ist das Thema Verteidigungsverhalten weit, weit oben. Weit, weit oben in den nächsten Wochen von den Trainings. Aber eben, man darf ja auch das Positive rausnehmen. 5 Goal geschossen. Ich glaube, die Leute sind, gut unterhalten worden. Also von dem her, alle auch willkommen, wenn sie dann mal aufs Brühl kommen, zu Bubendorf. Da probieren wir natürlich auch für eine coole Ambiance zu sorgen. Wenn wir zum FCB kommen, da sind die Basler ja, wenn man rein die blutigen Fakten anschaut, eigentlich ganz ordentlich in die Saison gestartet. Aus den ersten 4 Meisterschaftsspielen hat es 3 Siege gegeben am letzten Wochenende gegen den FC Zürich. Ich glaube, spielerisch hat man dort auch wieder gesehen, dass es schon noch zum Teil unsauber, ungenau ist, dass das noch Stückweg ist, aber die Mentalität hat gepasst, weil der FCB hat auch einen Widerstand zu überwinden gehabt, schlussendlich aber dann doch noch können gewinnen.
Ja, am Ende vom Tag natürlich erhoffen wir uns ja alle irgendwo durch mehr, dass der FC Basel kann halt viel, viel mehr glänzen und vor allem viel selbstsicherer auch auftreten. Gerade wenn der gegen Zürich spielst, wo sowieso schon limitiert ist, wenn jetzt einmal so der emotionale Faktor würdest, aussen vorlassen. Aber am Ende vom Tag, ich meine, die kommen auch von einer Klatsche zurück und wissen ganz genau, was es bedeutet, gegen den FC Basel zu spielen. Und, haben wahrscheinlich alle auch nochmal 10-20% über dem gespielt, was sie sonst würden machen. Aber als FCB, müsstest du eigentlich gerade gegen die Mannschaft, die sie momentan auf dem Platz haben, mehr können überzeugen.
Aber ich finde auch, geben wir doch gewissen ihre Zeit, dass es kann zusammenwachsen kann. Und man hätte so einen Match können gewinnen. Das gibt sicherlich auch wieder Mumm. Jerdan Shaqiri ist reingekommen und dann hat man gesehen, ist halt immer noch ein wichtiges Element. Und wenn wir bei positiven Faktoren sind, Can Zela hat jetzt sein 3. Goal in der Meisterschaft gemacht, im 4. Spiel, hat jetzt eine Vorlage gemacht, hat auch im Göpp getroffen. Also gerade seine Integration, Andreas Herrmann hat es in der letzten Woche im Interview auch gesagt, ich glaube, da ist eine Verstärkung für den FCB. Die Frage ist einfach jetzt natürlich, ob der Sieg auch Ruhe bedeutet für einen Trainer zum Arbeiten.
Ich glaube, also, ich kann mir es schon vorstellen. Ich meine, wenn du einfach nur die harten Fakten anschaust, dann gibt das sicher, nimmt das sicher ein bisschen Druck weg. Halt auch gerade von aussen, von den Medien. Und kannst dich vielleicht noch mal ein bisschen mehr fokussieren. Es ist halt schon auch noch eine belastend für den Trainer, für den Staff, aber auch für die ganze Mannschaft, wenn halt einfach von aussen so viel Negativität und Druck einfach schon spürst. Weil intern hast du ja auch schon Sachen, wo du halt einfach musst im Griff halten. Sei das unzufriedene Spieler oder zufriedene Spieler oder gewisse Mechanismen, die noch nicht funktionieren. Und ich habe schon auch das Gefühl, wenn du jetzt so ein bisschen links und rechts losgehst, ist es ein bisschen ruhiger um die Mannschaft in diesen Tagen.
Und einer, der ja da auch verantwortlich ist, als der FC Basel das Spiel hat können gewinnen, das ist der Mirko Salvi, der Ersatzgoalie vom FCB. Er ist auch von den SFL-Fans zum Spieler vom letzten Spieltag gewählt worden. Und wir haben gefunden, nach dem Spiel, hey, wir möchten dem Mirko Salvi einmal ein bisschen mehr Raum geben. Weil generell ein Ersatz-Goli. Weil es ist eigentlich, wie kann man sagen, schon eine undankbare Rolle eigentlich. Du machst jedes einzelne Training mit, dir wird in jeder Einheit alles abverlangt, du musst liefern und du musst immer parat sein. Ob du eigentlich die Chance dann bekommst, auch mal spielen, ist halt als Nummer 2, als Ersatzgoalie relativ klein. Jetzt hat der Mirko Salvi das mehrere Mal in dieser Saison dürfen schon machen, auch in der Vergangenheit. Man kann sagen, der Mann ist parat, wenn es ihn braucht und gerade noch mit einer richtig tollen Parade eben der FCB zum Sieg hext.
Also ich glaube, bevor es überhaupt zu dem kommt, um das grosse Lob aussprechen, wie er halt dann parat ist, wenn es ihn braucht, geht es vor allem darum, wie loyal und zuverlässig der Typ ist, oder? Wenn der als Nummer 2 kommst und ja, auch einen mehrjährigen Vertrag unterschreibst und halt wirklich dich Tag für Tag musst motivieren, zum zu trainieren und am Schluss halt einfach dann, wenn es eigentlich wirklich Spass wird machen, zum dann auf der Bank Platz nehmen und so ruhig sein und wirklich in den letzten Jahren ist ja um den FC Basel so unruhig gewesen und so viel Turbulenzen und der Typ ist einfach die ganze Zeit da gewesen. Ich durfte ihn auch kennenlernen, ich durfte im Rahmen von einem anderen Auftrag einmal interviewen und mit ihm Zeit verbringen und muss schon sagen, er ist ein richtig cooler Typ, der sehr geschätzt ist von den Mannschaftskollegen und man muss auch sagen, technisch mega gut. Wir haben dann das Spiel der Swiss Intos Basel gewesen, dort im nicht VIP-Dorf, im Tennisdorf haben wir dann einfach so einen grossen Tennisball genommen und mit dem Darian Males ist er gewesen und dem Michi Lang Säule gespielt gehabt. Also wir haben schon geliert im Kreis mit seinen dort. Der Mirko Salvi ist richtig gut.
Ich würde jetzt so noch einwenden, wenn ich an einen Pass denke gegen den FC Thun oder letzte Saison gegen Freiburg, ist nicht alles immer so super gesehen. Unter Druck, aber was du sagst, Loyalität und vor allem das Ansehen. Und das ist ja auch der Punkt. Der Mann hat mittlerweile auch ein Alter, ist 32 Jahre alt und in eben dieser ganzen FCB-Mannschaft, wo es so viel Fluktuation gibt, nimmt er eine wichtige Rolle ein, weil er auch als Führungsspieler kann angesehen werden. Und das ist auch der Beweis, dass ein Führungsspieler nicht immer muss spielen muss, sondern halt einfach sehr wichtig kann sein für die Kabine. Und durch das er natürlich in der Romandie aufgewachsen ist, jetzt Yverdon, glaubst du, und durch das natürlich Französisch schwätzt, aber auch Deutsch kann er vielleicht auch mal eben so eine Vermittlerrolle reinnehmen, also die Spieler abholen, die Französisch schwätzen, sind doch mehr im FCB. Aber dann natürlich auch Dosi für die, die Deutsch schwätzen. Und ja, vom Typ her einfach ein gewinnendes Element ist für den FC Basel. Und ich glaube, das ist ja auch das, was gut tut, dass du weisst, du hast hinten einen dran, der Nummer 1 unterstützt. Ein, der parat ist, wenn es darauf ankommt. Und dann wirklich einfach auch ein positiver Faktor ist in der Kabine. Weil es gibt natürlich auch, ich sage jetzt einmal, andere Ersatz-Goalies oder andere Konstellationen. Bei Servet haben sie sich ja letztes Jahr abgewechselt gehabt. Dann gibt's, wenn wir zurückdenken, hat es ja Situationen gegeben, wo wie die Nummer 2 eigentlich da ist, wo dann irgendwie ein bisschen am Stuhl sägt von der Nummer 1, ein aufstrebendes Talent ist und eigentlich sollte mal die Nummer 1 beerben. Ja, und da hat man mit dem Mirko Salvi wirklich ein tollen Ersatzgoalie beim FCB.
Also Italienisch kann er übrigens auch noch und es ist schon auch so, wie du sagst, das ist schon auch spannend zu sehen. Oftmals hast du ja auch ein bisschen die Strategie vielleicht als Verein, dass du eben genau sagst, hey, wir haben im Nachwuchs gute Goalie, wo wir versuchen, an die erste Mannschaft anzuführen, wo dann nachher eben das Einzelmal könnte ablösen und irgendwo durch gibt's seit der Salvi zurück ist beim FCB kein Vorbei an ihm. Also, er hat irgendwo durch vielleicht dann noch einen Tagkampf zu feiern, dass er halt wirklich seinen Platz als Nummer 2 kann behalten, was aber natürlich in der Vergangenheit nicht sehr einfach gemacht hat für junge Goalie beim FCB.
Aber ich glaube, man kann dann dort sehen, halt eben, sie müssten dann wie wahrscheinlich einen anderen Weg nehmen, vielleicht durch eine Leih neu mit die Spielpraxis holen und vielleicht so beweisen, dass sie für höhere Aufgaben geeignet sind. Aber das, was du angesprochen hast, ich meine, da können wir zurückdenken, der Jan Sommer. Er war ja so einer gewesen. Und man gewusst hat, der will man dran feiern, hat ihn an GC ausgelehnt, hat ihn an Vaduz ausgelehnt. Und dann hat es den Wechsel gegeben, der beliebte Stammgoalie, der Publikumsliebling, der Franco Costanzo, hat man nicht verlängert. Der junge Jan Sommer hat dürfen übernehmen. Der FCB hat das noch einmal versucht gehabt, wo wir so ein bisschen über Ersatzgoalies geredet haben, ist mir nämlich der George Nikolic in den Sinn gekommen. Das ist ein Markt, der hat unglaublich grosse Hände gehabt. Also wenn der einem flattern würde geben, glaube, der hätte richtig weh an der Backen. Aber das ist
so spannend, wie man so eine grosse Hand gerade mit einer Flatter.
Ja, Entschuldigung, das ist aber wirklich, wenn du das siehst, hat so die Pranken. Ja, aber hat leider die nicht immer so gut eingesetzt gehabt im FCB. Ich bin dann noch mal ein bisschen schauen. 2016 ist er zum FCB gekommen und ist ein Goalie-Talent eingestuft worden, hat Einsatz gehabt in der serbischen U-Nationalmannschaft, ist dann auch mehrere Mal ausgelehnt worden zum Spielpraxis sammeln, hat ja dort auch die legendäre Barrage vom FC Aarau mitbestritten. Und dann, was interessant ist, nach dem Abgang von einem gewissen Jonas Omlin 2020 ist der George Nikolic zur Nummer 1 befördert worden. Das Problem war, er hat einfach nicht können performen. Also er hat zum Teil kapitale Fehler gemacht, ist in Kritik gekommen, hat es nie geschafft zu Null spielen. Und das Problem, das dann noch dazu gekommen ist, Thema Corona, ist dort noch krank geworden. Und plötzlich ist der Heinz Lindner, wo man als Nummer 2 geholt hat, in die Startelf gerutscht, hat können überzeugen. Und wie es heute das Business ist, dann bist du plötzlich weg vom Fenster. Heute ist der George Nikolic 29, spielt in der höchsten serbischen Liga. Vorher Engagement in der Türkei, in Ungarn, aber zwischenzeitlich vereinslos gewesen.
Ja, es ist sicher nie einfach. Und mein, eben, der Jonas Omlin hat auch eine sehr schwierige Zeit jetzt durchgemacht. Kommt zum FCB, um seine Karriere wieder ankurbeln und hat bis jetzt ein Spiel können bestreiten. Also schielst du schon ein bisschen mit dieser Geschichte auf das, dass der Mirko Salvi vielleicht könnte Jonas Omlin ja, irgendwie den Platz strittig machen jetzt schon?
Nein, das kann man beim besten Willen nicht vorwärts. Also für mich ist dann schon einmal ein Qualitätsunterschied zu erkennen vom Jonas Omlin zum Mirko Salvi. Macht das gut, kein Thema. Ich bin jetzt kein Goalie-Trainer, um Detail das zu bewerten, aber hat für mich dann schon nicht das Format, das ganze Päckchen, das einen so einer guten Nummer 1 macht beim FC Basel. Aber er ist da, wenn er gebraucht wird. Und das zählt auch. Und ich finde schon, das ist ja auch Challenge für einen Ersatzgoalie. Also du brauchst so eine hohe mentale Resilienz. Weil eigentlich ist es ja meistens unklar, ob und wenn du überhaupt zum Spielen kommst. Und du bist ja so eine Art Sparringspartner vor der Nummer 1. Einerseits musst du ihn komplett zu 100% unterstützen. Aber andererseits auch fordern, also recht vielschichtig, die Rolle als Nummer 2. Und da hat Mirko Salvi diesmal sicher auch geholfen. Also es ist ja nicht eine neue Situation jetzt für ihn gewesen, wenn wir zurückdenken. Letzte Saison, der Marvin Hitz, auch er ist das ein oder andere Mal verletzt gewesen oder hat das ein oder andere Boboli gehabt. Gerade zum Beispiel der erste Europa-League-Match war es gewesen, gegen Freiburg, wo plötzlich auch der Mirko Salvi im Goal gestanden ist.
Eine riesen Parade gemacht hat dort und Torlinientechnologie dann nachher auf Goal entschieden gehabt, aber das war sehr, sehr knapp gewesen. Und sein Reflex dort war unglaublich gewesen.
Hat aber leider nicht gebracht.
Nicht gebracht.
Das ist echt das bitte streckste. Und ja, dann kommt halt
die Uhr, die vibriert.
Genau, der Schiedsrichter schaut und sagt, Goal. Ja.
Aber ich meine, das ist ja, wenn man vielleicht nochmal schnell auf den Salvi bezogen. Ich meine, er hat jetzt für die Saison Garantie bekommen, dass er die Göppspiel machen darf. Das ist ja in den letzten Jahren auch nicht immer so gewesen. Also irgendwo durch sieht man Qualitäten und möchte ihm auch gewisse Spielzeit können garantieren, kann man jetzt schon vorstellen, wenn er gerade so in Form ist, ja, ob er jetzt vielleicht nicht doch noch mehr Zeit bekommt, damit vielleicht sich der Jonas Omlin halt auch nochmal besser regenerieren kann.
Aufs Zweite würde ich nachher kommen. Ich finde aber das mit dem Göpp noch, um das erwähnen, eigentlich cool gelöst und ein Zeichen von Wertschätzung auch. dass man sagt, los, du spielst nicht nur in der ersten Cup-Runde, wenn es gegen die Amateure geht, oder die zweite Cup-Runde, wo es gegen Unterklasse geht, sondern du bist unsere Cup-Goalie, weil eben, du machst es gut, du hast eine wichtige Rolle bei uns und wir vertrauen dir auch, bekommst die Wertschätzung. Das finde ich ein sehr tolles Zeichen vom Stefan Lichtsteiner. Und da denke ich auch an Lukas Watkowiak von St. Gallen. Das ist auch einer, der seit mehreren Jahren dort spielt und von vielen wie als beste Nummer 2 von der Liga bezeichnet wird. Und auch er hat das Vertrauen vom Trainer ja bekommen, in der letzten Cup-Saison jedes Mal dürfen spielen. Im Finale hat er dann noch vom Platz müssen, aber das ist ja nicht so ein Problem gewesen, wie es die Mannschaft geregelt hat. Aber das sind ja dann wirklich auch die schönen Geschichten, die es dann eben rundherum gibt und zeigt auch, wie wichtig so eine Nummer 2 kann sein. Eben auch beim FC St. Gallen mit einem Lukas Watkowiak, der ja immer auch extrem mit dabei ist, mitleidet und wenn es ihn braucht, dass er dann parat ist. Zur zweiten Frage. Man hat ja auch vorsichtig kommuniziert, sage ich jetzt mal, beim Jonas Omlin, hat von angeschlagen geredet gehabt, gerade auch am Anfang. Und ich finde, das ist ja dann auch richtig, dass man da sicher kein Risiko eingehen will. Gerade halt auch mit seiner ganzen Geschichte, die er mitbringt. Und vor allem, wenn du weisst, du hast dann mit einem Mirko Salvi eine Sonnennummer 2, einen Ersatzgoalie, der die Situation kennt, dann finde ich das, ist das gut gelöst, dass man auch sagt, der Jonas Omlin soll genug Zeit bekommen, um ganz fit werden, um ganz gesund werden. Nicht, dass es dann wieder so ist, machst eine Parade, gehst um, hoppla, bist kaputt.
Ja, und wahrscheinlich wird es ja dann am Samstag oben nicht nur bei einer Parade bleiben. Ich meine, auf der FCB wartet jetzt IB extrem gut gestartet sozusagen, eigentlich in die Meisterschaft. Ich glaube, schon 16 Goal geschossen. Also da wird so einiges auf das Goal dann nachher kommen. Und ja, auch wenn du es eigentlich so angesprochen gehabt hast, oder, und der Jonas Omlin, ja, wahrscheinlich bessere Qualitäten mitbringt als jetzt Mirko Salvi. Ich würde jetzt schlussendlich die Formstärke und den Rhythmus dann doch nicht unterschätzen und wahrscheinlich den Salvi auflaufen, auch wenn der Omlin jetzt fit wäre.
Also, beide wurden dir, stand jetzt zur Verfügung stehen, würdest du sagen, hey, ich setze auf Mirko Salvi?
Ja, definitiv. Da bin ich irgendwie schon so, wenn es ein Bauchgefühl entscheidet wäre, dann würde Mirko Salvi spielen.
Finde ich spannend, aber ich finde, also eben, wenn der Stammgoalie das Go geht und sagt, er ist parat, natürlich, Thema Kunststrasse kommt dann vielleicht auch nochmal dazu, ist auch nicht nur so einfach, aber das fände ich dann schon schwierig, wenn man dann plötzlich sagt, okay, nein, wir lassen doch noch Nummer 2 spielen, wenn der Stammgoalie eigentlich das Go gibt. Aber ja, die Frage darf man sich sicherlich stellen.
Also als sich Trainer würdest du jetzt halt einfach zum Stammgoalie zurückgreifen?
Absolut, absolut. Er ist deine Nummer 1. Natürlich kannst du sagen, mit dem Mirko Salvi hat der FCB nur gewonnen, aber am Jonas Omlin ist es nicht gelegen. Und wir haben auch in der Vorbereitung gesehen, als Beispiel gegen Winterthur, dass der Jonas Omlin eine unglaublich gute Präsenz hat, unglaublich wichtig kann sein für das Team und gerade auch in der Strafumbeherrschung, der ein, zweimal gut agiert hat. Und ja, du hast gesagt, bei IB kommen schon ganz, ganz gute Spieler, gerade die individuelle Klasse offensiv ist ja, jetzt haben sie den Kalisena geholt, unglaublich, ein Fallrückzieher-Goal gemacht im letzten Wochenende. Also, zum Abkürzen, wenn der Jonas Omlin Daumen hebt, ich bin gesund, dann steht für mich außer Frage, dass du ihn bringst.
Also, schnell eine Geschichte am Rande. Mein Bruder hat seine Buchwehrrissage mit einem blauen Auge machen können, wegen dem Kalisern, wo der Ellenbogen wirklich da oben hatte. Also so ein Auge.
Das ist dann halt eine andere härtere Bandage, wenn man gegen Super League spielen geht. Du hast jetzt gerade IB angesprochen gehabt. 16 Goal sind in 4 Spielen. Das ist ein unglaublich guter Schnitt. Jerry Seoane hat im letzten Match auch gesagt, der Sieg, es ist das 4-2 gegen Vaduz, haben wir unserer Offensive zu verdanken. Und ja, die Quote ist schon extrem gut. Das gibt sicherlich Zuversicht. Man hat dort aber auch gesehen, die defensiven Themen, die defensiven Probleme, die IB gerade in der letzten Saison extrem begleitet hat, die hat man noch nicht können beheben. Man hat gegen Sion 2 Gegengol bekommen, hat gegen Lausanne 2 Gegengol bekommen, dort eins ganz am Schluss, jetzt gegen Vaduz wieder 2. Und dort, gegen Vaduz, hat ihr zuletzt der Cesigo gefehlt. Der Mann, den man geholt hat für ein paar Bätzele, wo man Captain-Binde gegeben hat, wo quasi, ja, der neue Leader soll sein, nicht dabei gewesen, wie der gegen den FCB fehlen. Du siehst ihn schon deutlich anfälliger aus.
Ja, das ist, glaube ich, schlussendlich auch etwas, was dann halt wirklich zum Vorteil vom FC Basel kann werden. Gerade mit dem Spiel, wenn es dann endlich aufgeht und halt über die Flügel dann das Tempo kommt und eben jetzt auch mit dem Can Celar halt einen gross gewachsenen Stürmer hast in der Spitze vorne, wo eigentlich Strafraum beherrscht und sich auch gegen, ja, doch halt grosse, stämmige IB-Verteidiger kann wären, dann ja, kann das schlussendlich halt doch auch positiv sein für den FC Basel, weil leider die letzten paar Matches halt gegen IB schon immer so ein bisschen Nachsehen gehabt.
Die letzten paar, du bist gut, seit 10 Jahren hat der FCB in Bern nicht mehr gewonnen. Also es hat mehr als schon. Es gibt übrigens noch zwei Spieler von Dotsmal, wo jetzt noch aktiv sind. Bei IB Dotsmal dabei war der Bertone. Und beim FCB der Renato Steffen, das einfach noch so, wenn wir in die Historie zurückgehen. Die schreckliche Bilanz, die kennt natürlich auch der Stefan Lichtsteiner, die ist ihm schon präsent. Er weiss, dass sein Team am Samstag oben auf der Kunststrasse zu Bern Barfußleistung braucht.
Defensiv sehr stabil, keine Fehler machen. Es braucht ein perfektes Spiel, um in Bern zu gewinnen, weil sie wirklich sehr gut sind. Auf das haben wir den Fokus. Wir haben aber Selbstvertrauen und ja, auch jetzt diese Woche, wie wir geschafft haben, bin ich zuversichtlich, dass wir morgen einen grossen Match machen werden.
Zur Aufstellung hat er wie immer nichts verraten, der Trainer. Klar ist aber, er hat mehr Möglichkeiten wieder, weil Philipp Othele wieder fit ist. Und wenn wir vorher schauen, Kevin, dann ist es ja so, dass das Transferfenster am nächsten Montag schließt, also in der meisten europäischen Ligen. In der Schweiz hat es dann noch eine Woche länger offen. Und da dürfte es beim FCB sicher auch noch Bewegung geben, gerade wenn wir schauen, Abgangsseiten, also zum Beispiel solche, die sollten gehen, wie ein Jovanovic, einfach als erstes Beispiel. Schauen wir aber auch die anderen Seiten an, Zugangsseiten. Die Verantwortlichen vom FCB haben eigentlich schon angekündigt, es sollte noch eine Linksverteidiger kommen. Und der David Degen hat am Tag, bevor der Can Celar gekommen ist, hat angekündigt, morgen kommt der Stürmer und der andere sicher noch bis Ende August. Da bleibt ja jetzt eigentlich nicht mehr so viel Zeit übrig.
Sag, er ist dort einfach wieder mal wahrscheinlich in ein Fettnäpfchen reingetragen und wahrscheinlich hat man dort schon jemanden gehabt, wo man dran war und es hat sich einfach nicht ergeben.
Für mich stellt sich da auch die Frage, braucht es überhaupt noch einen weiteren Stürmer?
Du hast halt den Ayeti, du hast sicher den Colotto, eben der Caio Eduardo wird irgendwann mitten in der Saison dann noch eine, ja, wahrscheinlich erst gegen Ende Meisterschaft zurückkommen, aber trotzdem, du hast eigentlich Spieler. Wenn du jetzt nochmal etwas würdest machen, dann müsstest du einen gehen und das wäre dann halt wiederum wieder einer, der ja, ein Stück weit rot-blaue DNA mit sich trägt, wo du dann halt wieder weiterziehen.
Also ich meine, Can Celar macht es ja gut, wir haben es vorher schon davon gehabt, also das ist eigentlich der Nummer 1 Stürmer. Und natürlich, ja, wenn man auf einen Albion Ayeti schaut, der spielt jetzt kaum mehr eine Rolle. 21 Minuten gegen Servette, 14 gegen Lausanne, gegen Thun auf der Bank gewesen und gegen der FCZ nicht einmal im Kader. Dort könnte sich etwas noch tun, aber Giacomo Colotto ist auch noch da. Also wäre es doch jetzt die Gelegenheit, Giacomo Colotto sozusagen als Nummer 2 im Sturm können forcieren, ihm die Spielminuten geben. Wenn er Ayeti sollte bleiben, hätte man dann 3, wo eigentlich auch verschiedene Elemente abdecken, wenn ich an gewisse fußballerische Fähigkeiten denke und physische Komponenten, auch vom Alter her, vom Standing her, braucht es eigentlich nicht noch einen oben drauf.
Nein, eben, und ich bin sowieso der Meinung, rein nur an den Stürmern liegt es nicht. Und wenn jetzt halt gerade die schon länger beim FCB mit dabei sind, halt einfach ein Tief gerade im Moment haben, dann liegt es für mich vor allem daran, dass einfach das Spiel nie wirklich gegriffen hat für einen Stürmer. Da hättest du, glaube ich, noch ein paar können in Sturmspitze tun. Natürlich, wenn du von aussen kommst, bringst du nochmal einen anderen Drive mit rein. Jean Sellar sowieso, der halt einfach eine gewisse Erfahrung hat. Ich hätte es auch spannend gefunden, eben zu sehen, wie ein anderer in Hunziker halt einfach funktioniert hätte. Aber ja, ich glaube, es braucht es eigentlich nicht, wenn du sagst, dass du mit Majetti und Colotti jetzt sicher einmal in die Runde gehst.
Und eben, der Gian Sella quasi die Nummer 1 ist. Warten wir mal ab, bis am Montag hat der David Degen noch Zeit, um sein Versprechen einzuhalten, dass sicher da bis Ende August ein neuer Stürmer kommt. Und das andere, eben auf der Linksverteidigerposition, da hat man ja den Colin Lewis, der sich aber auch zuletzt mit Verletzungen umgeschlagen hat und einfach nicht fit war. Und dann gibt's dort den Moussa Cissé, weil er einmal angeschlagen war, ist plötzlich der Vuillot auftaucht auf der linken Abwehrseite.
Der Arme, der wird einfach auch in jede Position reingedrückt und zwängt in die Verteidigung.
Aber, das kann man schon festhalten, dort links hinten ist sicherlich noch, ich würde es mal so formulieren, am meisten Optimierungsbedarf.
Ja, der Moussa Cissé hat halt einfach viel zu wenig Spielpraxis oder Spielzeit bekommen. Hast halt mit Dominik Schmid einen gehabt, der halt einfach ständig gelaufen ist. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du jetzt plötzlich den ganzen Druck hast und in die Fußstapfen musst reintreten, wenn du vorher vor allem nie wirklich eine Rolle gespielt hast. Ich finde, er hat eigentlich coole Veranlagungen, aber braucht sicher seine Zeit, bis er halt, ja, so wirklich, sagen wir mal, die Erfahrung und auch die Riffe mit auf den Platz bringt, die du dann nachher halt einfach brauchst.
Ja, das rausgesucht hatte letzte Saison Moussa Cissé 6 Mal nur in der Startelf gesehen, im Durchschnitt 46 Minuten gespielt. Die vorletzte Saison, Doublesaison, 8 Einsätze nur in der Super League, die meisten noch davon am Schluss, wo quasi die Meisterschaft entschieden war. Und du hast gesagt, eben dann sofort können performen, wenn du eigentlich immer nur der Backup gewesen bist, das ist dann nicht einfach. Ich bin mit dir, mache das nicht schlecht. Hat ab und zu ist er schon noch fahrlässig in gewissen Aktionen, so Thema Stellungsspiel. In der Offensive haben wir jetzt auch nicht gerade die 2-3 Flanken im Kopf, wo vielleicht andere können machen. Aber es ist ein Linksfuß. Für mich ist einfach so, was für mich noch nicht so gegriffen hat, ist, was zeichnet ihn wirklich aus. Also beim Dominik Schmid hast du gewusst, was du hast, was ihn auch auszeichnet. Und das sehe ich beim Moussa Cissé noch nicht so deutlich rausgestrichen.
Ja, beim Dominik Schmid muss man auch sagen, dass er halt einfach auch einen Umweg hat müssen machen, bevor er wieder zum FCB kommt und halt einfach auch schon viel Super League gespielt dann nachher gehabt hat und natürlich halt die Riffe dann nachher mitgebracht hat. Und bei Moussa Cissé, du musst halt denken, ist noch ein junger Spieler, der eben nie wirklich eine Rolle gespielt hat. Er hat nicht einmal irgendwie Teileinsätze bekommen, dass er dort halt einmal auch seine Erfahrung sammeln kann. Aber ich glaube schon, dass er eben Lebenselement kann bringen, gerade was Dynamik, Laufleistung und gerade im Spiel nach vorne könnte betreffen.
Ja, weil, das darf man auch nicht vergessen, er war ja bei Stuttgart und dort vor allem so in der zweiten Mannschaft, also in einer höchsten Liga, ist das erste Mal, wo er agiert. Und eben mit der ganzen Vorgeschichte sicher nicht so einfach. Dort sicherlich das, ja, vertraut man diesen beiden, dann battet das. Und sonst, ja, sind wir sicher gespannt, was da noch dazu kommt. Der Andreas Herrmann hat es vor einer Woche bei uns im Podcast aber auch schon gesagt, eben, Thema ist dann in der Abgangsseite, wie es dort dann schon auch noch Potenzial hat. Aber das ist sicherlich auch ein Bereich, wo wir dürfen Bewegungen erwarten in den nächsten Tagen. Kevin, bevor wir zu unserem Gast kommen, nachher noch im zweiten Teil dann von dieser Folge, hätte ich noch eine Frage an dich, also ein Thema, das mich so in dieser Woche umtreibt. Du bist ja nicht so häufig mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Gerade so Tram und Bus, das ist ja richtig.
Ja, das ist schon sehr selten der Fall. Ich greife dann auch, wenn ich im Ausgang bin, schnell einmal aus Bequemlichkeit zu der App und bestelle ein Taxi.
Wenn ich dich aber frage, welches ist für dich das bekannteste Tremli. Was sagst du mir denn?
Okay, ich weiss, auf was du raus willst. Das Tremli 14 natürlich.
Was wollt ihr raus?
Ja, das, ich habe das nicht so verfolgt, weil ich halt eben nicht so oft mit dem ÖV unterwegs bin. Aber ja, dass man da irgendwie den Linienplan oder den Netzplan möchte anpassen und der 14er sollte wegfallen, was ich natürlich auch mit grossem Entsetzen aufgenommen habe, weil für mich bedeutet es dann schon auch noch viel. Ich kann jahrelang, mehrmals in der Woche, von Bratelen mit dem 14er ins Jockeli fahren, um zu trainieren.
Und du hast es vorher gesagt, in der sogenannten Tramnetzentwicklung ist die Woche bekannt geworden. BVB, BLT und die beiden Basler wollen das Tramnetz optimieren. Klingt gut, vor allem, weil mit der Innenstadt entlasten, also die gelb-grüne Wand. Merkst du auch, wenn du etwa am Marktplatz bist, das ist, wenn ich gerade eine riesen Baustelle ist, natürlich schon etwas, was gut ist, dass man hier den Hebel ansetzt. Aber das hat zur Folge, dass jetzt eben der Dreier dann ab dem Aschenplatz nach Bratelen fährt und nicht mehr nach Biersfelden. Dafür fährt eine andere Linie bis nach Biersfelden und es fährt eben dazu, als Tramlinie 14 komplett soll aufgehoben werden. Und ich bin zu Muttens daheim und eigentlich auch, hat mich das Tramli stetig begleitet, was ich nicht ganz kann verstehen, dass man dann einfach so eine Tramlinie aufhebt. Und vor allem, du hast ja vorher schon angesprochen, die Komponenten der 14er. Es gibt ja auch das Lied von den Fans, ich steig ins Tramli 14 ein, wo dann einfach, ja, Geschichte wäre, sozusagen, wo man so nicht mehr bringen könnte. Und habe ich noch spannend gefunden, es gibt nämlich auch in der Politik Leute, die am FCB nachstehen, die mitfiebern, die im Stadion sind und die wissen, was das Tramli mit dieser Nummer 14 für eine rot-blaue emotionale Bedeutung hat.
Es ist natürlich eigentlich nicht eine Frage von der Liniennetzplanung, sondern nur von der Nummerierung der Linie. Ich persönlich fände es jetzt trotzdem eine schöne Vorstellung. Ich könnte weiterhin in 14er einsteigen, wenn ich abends zu meinem Joggeli fahre. Seien wir ehrlich, wir wissen alle, da kann sich eine Dynamik entwickeln, wenn da emotionaler Widerstand kommt. Ich stelle mir vor, dass man da noch einmal über die Bücher gehen und schauen, ob nicht weiterhin der 14er auf dieser Strecke fährt. Detail. Aber wäre halt schon schön.
Das sagt Lisa Mattis, Grossrätin von der SP. Und ich glaube, spricht der ein oder andere FCB-Fan ein bisschen aus dem Herzen.
Ich glaube, du hättest nur mehr zu verlieren, wenn du das jetzt würdest so streichen. Eben, ich meine, schlussendlich können die Tämli fahren, wie sie wollen. Aber wenn du dort einfach Nummer 14 würdest stehen lassen, würdest du ganz, ganz viel Freude machen und dir selber viel Ärger ersparen. Und gleichzeitig, wem tut es schon weh, wenn jetzt der ja, dort nicht der Dreier in dem Fall durchfährt, sondern es halt einfach wirklich die Nummer 14 ist.
Ja, und der Kanton Basel-Stadt hat für die Tramnetzentwicklung sammelt man auch Reaktionen, hat da ein Online-Tool gemacht, das ein Mitwirkungsverfahren gestartet, wo man sich kann äußern kann. Und ja, wer sich an dieser Diskussion will, beteiligen will, Tramnetzentwicklung, die eben dazu gehört, dass die Tramlinie 14 wird aufgehoben werden, der kann das machen. Und wie es Lisa Mattis gesagt hat, wenn es da vielleicht der ein oder andere Hinweis drauf gibt, von dem einen oder anderen, was denn der 14er bedeutet, hat die Nummer vielleicht doch noch eine Zukunft.
So, Stefan, dann wechseln wir doch von dieser Tram-Thematik zu einer anderen Form von Fußball, zum Walking Football. Du hast René Hirschi eingeladen, der ja, im Verband dafür verantwortlich ist, die neue Form von Fußball eigentlich wie bekannter zu machen.
Schön bist du bei uns im Podcast, René. Ja. Walking Football. Die das zum ersten Mal hören. Was ist das? Wie spielt man das?
Walking Football ist eben, wie du gerade erwähnt hast, ein neues Spielformat. Also, das heisst neu bei uns in der Schweiz, relativ neu. Das ist ein Spielformat, das verschiedentlich gespielt werden. Also wir hier in der Region spielen Walking Football auf Minigoal, ohne Goalie. Und grundsätzlich die Regel Walking Football ist, wie es der Name schon sagt, Walking, also nicht Rennen. Und keine Tacklings, also keine Zweikämpfe in dem Sinn.
Und das machen vor allem Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind.
Also der Altersschnitt ist natürlich bei Walking Football schon, kann man sagen, wo älter sind, ja. Bei uns aber in der Region ist, sind die Walking Football Turniere eigentlich für alle offen. Also bei uns gibt es keine Alterslimite. Es können da junge Fußballerinnen und Fußballer mitmachen. Es ist für alle Kategorien ist das offen.
Spielt man mixed in dem Fall? Spielt man Frauen und Männer zusammen? Oder?
Jawohl, es gibt bei uns reine Frauenteams, die bei uns an dem Turnier mitmachen. Es gibt aber auch Teams, die gemischt sind mit Frauen und Männern.
Wie bist du auf das gekommen?
Mir ist das einmal angetragen worden eigentlich. Walking Football, das ist ja der ganze Ursprung hat es auf der britischen Insel, respektive Großbritannien. Dann ist das einmal zur Diskussion gestanden und ich habe dann gefunden, das wäre doch auch etwas für uns. Es ist ein Spielformat für die Fußballerinnen und Fußballer, die den konventionellen Fußball aus was für Gründen auch immer vielleicht nicht mehr ausüben können, die dann aber mit Walking Football eine weitere Option haben, ihr Hobby können weiterzumachen.
Und ist das ein bisschen das etwas vom Wichtigsten, dass man sagt, hey, die halt nicht mehr können umsäckeln wie eine Gazelle oder weiss nicht was, dass die trotzdem noch am Verein erhalten bleiben, dass so das gesellschaftliche Zusammensein, dass man das weiterhin pflegen kann auch.
Genau, du sagst es absolut richtig. Walking Football hat nebst dem sportlichen Effekt, sage ich mal, wo an zweiter oder an dritter Stelle kommt, eigentlich ein grosser gesellschaftlicher Wert. Also bei uns in der Region, bei den Turnieren, gibt's immer im Anschluss ans Turnier ein Essen. Man ist dann noch alle zusammen. Und das ist eigentlich im Walking Football, ich sage mal, die Hauptpriorität. Ja. Nebst dem natürlich eben, wie du gesagt hast, dass eben Fußballerinnen und Fußballer, die aus verletzungstechnischen Gründen oder auch anderen Gründen einfach den konventionellen Fußball nicht mehr machen wollen, weiterhin aber noch eine Sportart machen, wo sie noch einen Ball am Fuß haben, und mit ihren Kolleginnen und Kollegen das können ausüben, bis ins hohe Alter.
Also so wie du sagst, der konventionelle Fußball, den kennen wir ja eben für seine Emotionen, für die Leidenschaft, für Zweikämpfe. Wie kommt das auf beim Walking Football? Also wie können wir uns das vorstellen?
Also man darf sich nicht täuschen lassen. Auch beim Walking Football gibt es Emotionen und gibt es auch noch Ambitionen. Also man will auch bei diesem Spielformat will man eigentlich das Spiel noch gewinnen. Aber selbstverständlich nicht mehr um jeden Preis. Und schlussendlich ist auch wie jeder Sinn und Zweck von einem Spiel, dass man es möchte gewinnen. Ja.
Aber das läuft fair ab. Also da gibt es nicht Schiedsrichter, die noch die geile Karte mitnehmen.
Ich muss sagen, wir haben bei uns bei den Turnieren haben wir keine Schiedsrichter. Wir regeln das ohne Schiedsrichter und das hat sich eigentlich bis jetzt immer absolut bestens bewährt.
Du machst das jetzt seit mehreren Jahren. Wird sich das so hier in der Region entwickeln? Ich nehme an, gerade bei gewissen ist es wahrscheinlich am Anfang auch noch ein bisschen auf Skepsis gestossen.
Das kann man so sagen, ja. Es hat sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht, es hat sehr viel, ja, auch Anschreibungsunterricht gebraucht. Man hat sehr viel müssen davon überzeugen, dass man es vielleicht einmal zuerst könnte ausprobieren und dann ein Urteil darüber fällen. Es hat solche gegeben, die dabei geblieben sind, die es toll finden, und solche aber auch, die gesagt haben, nein, das Spielformat ist nichts oder noch nichts für sie.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass auch der Verband Walking Football möchte weiter verbreiten, möchte nachhaltige Angebote aufbauen. Wie geht man das an?
Also, wie ich erwähnt habe, ist eben die Turnierform bei uns in der Region verbreitet, wo eben die sechs Vereine, wo jeder Verein ein Turnier organisiert. Dann haben wir seit rund drei Wochen eine Trainingsmöglichkeit, respektive Trainingsspielmöglichkeit, jeden Freitag oben in Therwil, wo man kann nutzen kann.
Darf man einfach vorbeikommen?
Oder genau, das ist offen für jede Frau, jeden Mann, der das einmal anschauen will. Und das ist jetzt eigentlich schon relativ gut angelaufen mit 8-9 Walking-Footballerinnen und Walking-Footballer. Und das werden wir eigentlich auch probieren, da eine gewisse Konstanz reinzubringen, dass sich da etwas ergibt daraus.
Und es ist so, es gibt die 6 Vereine in der Region Nordwestschweiz, die spielen gegeneinander, aber es ist durchaus auch mal so, dass man vielleicht nicht anders in der Schweiz angeht und sich mit anderen misst.
Jawohl, auch das ist der Fall. Ich muss noch ergänzend sagen, bei unserem Turnier in der Region nehmen ab und zu auch Mannschaften aus dem südbadischen Raum und aus dem Elsass teil. Also gerade die Mannschaft aus dem Elsass, das ist die AS Scherwiller, die kommen regelmäßig eigentlich zu uns und wir gehen auch regelmäßig ins Elsass zu ihren Turnieren. Wenn ich sage «mehr», dann meine ich eine Regio-Auswahl, eine sogenannte, wo es verschiedene Spielerinnen und Spieler von diesen 6 Vereinen mitmachen, also mitkommen.
Und das ist dann wahrscheinlich auch noch ja, spannend, oder? Wenn man mal quasi einen Ausflug nebeneinander kann machen.
Ja, das ist, das muss ich sagen, das ist immer sehr spannend und ist aber auch eine ganz andere Erfahrung, weil Walking Football zum Beispiel in Deutschland, wo wir schon in Hamburg gesehen sind, oder auch im Elsass, wird anders gespielt. Dort wird Walking Football mit einem Goal und mit einem Goalie und mit Schiedsrichter gespielt. Also dort hat es schon auch vom Wettbewerbsgedanken einen höheren Stellenwert.
Die Deutschen wieder, hä? Dort ist es anders. Du bist von der ersten Minute an Teil vom Walking Football hier in der Region. Und wir können sagen, Kevin, ist nicht einfach jemand, der vielleicht jemand die mal dabei ist oder zuschaut, sondern nein, der René Hirsch ist Teil von der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft. Wenn es ums Walking Football geht, weil er ist Teil von der Nationalmannschaft. Was an? Ich muss es ganz klar lesen. World Masters Walking Football Cup 2026 gegangen ist. Kann man sagen, ihr habt eigentlich an der WM vom Walking Football teilgenommen?
Kann man bedingt so sagen, ja. Ich muss aber auch gerade noch berichtigend sagen, dass es ist eine Art der Schweizer Nationalmannschaft, aber es ist keine offizielle Schweizer Nationalmannschaft, also vom Schweizerischen Fußballverband.
Aber ihr habt schon, ich habe ein Foto gesehen.
Richtig, ja, also wir haben eine Dress, wo Schweizer Kreuz drauf ist und es ist mit Switzerland angeschrieben. Aber es ist keine offizielle Nationalmannschaft. Wie zum Beispiel die Engländer, also FA, die haben eine offizielle Nationalmannschaft. Die Franzosen haben eine offizielle, die Italiener, die Schotten. So weit sind wir leider bei uns noch nicht.
Also ein bisschen Aufholbedarf hat die Schweiz da.
Aber trotzdem, Stefan, du hast hier 2 Nazi-Spieler. Das ist so. Wir haben aber auch mal ein bisschen das Resultat angeschaut, sportlich. Hat jetzt die Schweiz nicht so überzeugt?
Also ich muss sagen, wir haben jetzt sehr viel Lehrgeld müssen zahlen. Das ist ganz ein anderes Niveau, ganz eine andere Welt, muss ich sagen. Die sind... Ja, wie ich es erwähnt habe, das ist eine offizielle Nationalmannschaft und die werden selektiert. Also bei uns ist es so, dass wir sind mit einer 40-köpfigen Delegation sind wir auf Wales und da sind praktisch also ausser 2 Kollegen von Muttens, sind eigentlich alles von den Tessiner Walking Footballer dabei gewesen. Wir haben 50 plus, 60 und 65 plus Mannschaft gehabt, haben insgesamt 18 Spiele gehabt, 3 Mannschaften, und haben von diesen 18 Spielen ein Unentschieden und einen Sieg können feiern. Also das sagt schon ziemlich viel über das Kräfteverhältnis, das Stärkenverhältnis.
Ja. Aber wenn man laufen kann, sorry, oder? Man läuft, also das heisst physische Komponente und keine Zweikämpfe, das heisst die physischen Komponenten fallen weg, ist das dann wirklich einfach taktisch so ein Unterschied dann, oder?
Und Technik wahrscheinlich vielleicht noch.
Technisch auch zum Teil und vor allem auch, also man merkt einfach, dass das Mannschaften sind, die eingespielt sind, die auch trainieren für das und die haben noch Masseur dabei gehabt und haben sich da können massieren lassen. Also da haben wir schon noch gestaunt.
Der hat sicher gut geschmeckt, der Duft von, wenn du Perski Doli Garderobe gehst, das 2-3 benutzt hat. Das ist so Fußball-Garderobe-Geschmack.
Absolut. Nein, die sind einfach schon viel weiter. Die haben auch natürlich viel grösseres Potenzial von viel mehr Spielerinnen und Spielern. Ja, das kann man so sagen.
Ja, wenn man sieht, aber du hast es vorher schon angesprochen, gerade auf der Insel, da hat es ja nicht nur irgendwie England und Wales gegeben, sondern auch noch von irgendwelchen Inseln oder einzelnen Gebieten, glaube ich, wo Teams zusammengestellt worden sind.
Also es ist zum Beispiel eine Mannschaft dabei gewesen, im 50 plus, die hat Afro-Caribbean geheißen. Das sind einfach die Spielerinnen und Spieler gesehen. Die haben, also Spielerinnen, die haben eine Frauen- und eine Männermannschaft gehabt. Das sind einfach die Spielerinnen und Spieler, die in Großbritannien leben, natürlich in Wales oder in England. Und die haben sich dann zusammen da für ein Afro-Caribbean-Team. Und die haben bei der 50 plus haben die das Turnier. Also sind im Finale gesehen und haben dort nur sehr knapp gegen Tschechien verloren.
Gibt es Hymne vor Abpfiff?
Es hat Hymne gegeben beim Finale, bei dem Finalspiel. Aber da ist eben, wie schon erwähnt, die Schweizer Hymne leider nicht vorgekommen.
Hast du töpft aber einmal?
Entschuldigung?
Hast du töpft? Hast du ein Goal geschossen?
Nein, habe ich nicht. Nein, das ist, ich bin meistens ein sehr defensiver Part übernommen. Also quasi, ich bin der hinterste Mann gesehen, der sich auf den vordersten Mann von der gegnerischen Mannschaft hat dürfen konzentrieren, also dem nachlaufen. Wie ich schon gesagt habe, es ist kein Tackling erlaubt und auch nicht ein Touch eigentlich. Man darf sich einfach den Weg stellen und darf dann, wenn der Ball gespielt wird, quasi den Ball probieren zu blocken.
Was ist schwieriger, nicht zu rennen oder nicht in einen Zweikampf hineingehen?
Es ist, wenn man Walking Football das erste Mal macht, eigentlich beides sehr schwierig. Ich würde jetzt sagen, nicht rennen ist schwieriger. Für jemanden, der es noch nie gemacht hat, ist das, glaube ich, schwierig. Das tut man häufig feststellen, dass halt viele noch ins Rennen überkommen. Ja.
Ja, ich denke auch.
Was ja völlig normal ist eigentlich.
Ja, dann bist du dort, dann setzt du an. Also musst du ja nicht immer gerade reingrätschen. Du machst jetzt so den Zweikampf gehabt und musst denken, nein, das geht nicht.
Ja, also ich bin mir das wirklich so am Vorstellen, wie das denn nachher wäre, ob ich das irgendwie könnte. Auch gerade, ich glaube, Zweikämpfe würden mir auch irgendwo durch ein Stück weit fehlen. Penaltyschiessen gibt es?
Penaltyschiessen gibt es, ja. An dem Turnier in Wales hat es, ich glaube, im Futsal ist das ähnlich. Nach 5 Vergehen, in Anführungszeichen, Rennen oder Touch, hat es eine Penalty gegeben.
Genau, Futsalregeln.
Etwas für dich vom Bierdeckel gegeben.
Ja, wäre vielleicht etwas. Ja, genau. Aber ich nehme an, so das Erlebnis, das war sicher toll gewesen, eben, wenn man sieht.
Absolut. Also, wir sind ja fast eine Woche eigentlich gesehen, das Turnier ist 3 Tage gesehen. Also, so das Gesellschaftliche anbelangt, auch irgendwie, wir sind dann noch ein bisschen rumgefahren in Wales, wir haben eine Bus zur Verfügung gehabt, sind dann Cardiff gesehen, Swansea gesehen, etc. Und auch die Atmosphäre so unter den Spielern und so ist toll gewesen. Also wirklich ein tolles Erlebnis. Ja.
Das bindet einander, wenn du so Reisen kannst machen, eben egal jetzt für was, aber das ist etwas, wo immer einem in Erinnerung bleibt.
Und alle auch wieder gesund retourkommen.
Ja,
von der Schweizer
Delegation. Absolut. Also wie gesagt, das Verletzungsrisiko beim Walking Football ist sehr gering bis null eigentlich.
Das ist doch sicherlich auch etwas Positives. Ja. Kannst du uns noch sagen, warum ist gerade auf der Insel, du hast es vorher gesagt, so Großbritannien Walking Football beliebt?
Sehr gute Frage eigentlich, die ich auch nicht abschliessend beantworten kann. Ich kann mir einfach vorstellen, dass Fußball allgemein halt einen sehr hohen Stellenwert hat und halt auch die Spieler halt auch älter werden und so und dann halt dort auch noch eine Möglichkeit sehen, das Walking Football zu machen. Natürlich nebst dem auch dem geselligen und dem gesellschaftlichen Aspekt, der auch dort in diesen Ländern eigentlich sehr hoch gemessen wird. Also da sitzt man noch zusammen und das ist eigentlich, das könnte sicher ein Grund sein.
Spannend von dir zu hören, René. Haben wir einen Einblick bekommen in ein neues Spielformat Walking Football und wer jetzt sagt, das wäre etwas für mich. Ich habe eigentlich noch Bock zu shooten. Aber eben, vielleicht möchte ich nicht mit Zweikampf bestreiten, aber mir ist es wichtig, dass miteinander habe. Da kann man sich ungeniert bei dir wenden. Du bist eigentlich die erste Adresse hier in der Region, oder? Fürs Walking
Football. Absolut, ja. Ja, da kann man sich gerne bei mir melden. Via Fußballverband Nordwestschweiz. Eigentlich meine Koordinaten sind dort alle hinterlegt.
Oder? Freitag oben, zu Terwil.
Richtig, 20.00 beim Mühli-Boden-Schulhaus.
Wunderbar. Und dann natürlich wird auch dort noch die dritte Halbzeit zelebriert, so wie das
soll sein. Absolut, ja.
Dann sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielen herzlichen Dank, bist du bei uns gewesen, René, und weiterhin alles Gute.
Bitte sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Und damit wären wir eigentlich am Ende von dieser Folge.
Aber ich habe noch eine Frage zu dir. Ich habe jetzt für ihn keine 5 schnellen Fragen vorbereitet, aber eine Entweder-Oder-Frage habe ich an dich.
Jetzt bin ich gespannt.
Lieber beim Walking Football Weltmeister werden oder einmal im Leben den Messi tunneln?
Nein, Weltmeister werden, ganz klar.
Wirklich?
Doch, natürlich. Einmal die Weltmeister dürfen nennen. Auch wenn es ein Walking Football ist. Die Schweiz vertreten, habe ich noch nie dürfen, die Schweiz vertreten, das Liebli anzuhören und am Schluss Kübel aufstemmen. Nein, ganz klar.
Oh, Scheiße. Ich hätte viel mehr Freude, wenn ich ein Video hätte, wie ich Messi einschiebe.
Ja, das sind wieder, geil. Die jungen Wilden, die möchten, Hauptsache fürs Video. Logisch, dass du das weißt.
Ja, vielleicht aber, ist es aber auch nur, weil ich halt schon einen Weltmeister drauf habe.
Das könnte es auch sein. Okay. Nein, von dem her. Euch danken wir ganz herzlich fürs Zuhören und sind gespannt auf die nächsten Auftritte vom FCB. Noch einmal zuerst gegen IBE und dann Heimspiel gegen Sion am nächsten Donnerstag. Und wir sind dann wieder am Freitag für euch hier. Hoffentlich hören wir dann auch wieder rein. Eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.